Herr Kiesewetter, Sie plädieren für Unterstützung bei Bewaffnung, Munition, Radarsensoren sowie Luftbetankung. Ist Deutschland dazu, was Ausrüstung etc. betrifft, überhaupt in der Lage?
Deutschland ist auf jeden Fall in der Lage, im Bereich der Luftbetankung zu unterstützen. Viel wichtiger ist aber das Signal, das von Deutschland ausgeht, generell zu unterstützen. Das bedeutet also nicht nur auf deutschem Boden, sondern die Bündnispartner mit Sensorik, mit Bewaffnung und Ausrüstung, mit Betankung zu unterstützen, dass sie die ukrainischen Piloten auf den Stand bringen, die F-16 auch zu bedienen.
Man könnte ja auch sagen, Deutschland leistet schon genug für die Ukraine, für die militärische Hilfe.
Ich glaube nicht, dass es ein Genug geben kann für die Unterstützung der Ukraine, denn wir tun ja der Ukraine keinen Gefallen, sondern uns. In der Weise, wie die Ukraine den Krieg führt, verhindert sie ein Ausweiten des Krieges gegen Moldau oder die baltischen Staaten, alles von Russland angekündigt, dass sie dort den Krieg hin ausweiten wollen. Und dazu müssen wir mehr tun. Und da ist es nicht der Punkt, ob wir genug tun, sondern was wir erreichen können, damit ein russisches Vorgehen keine Nachahmer findet, wie beispielsweise Iran gegenüber Irak oder Nordkorea gegenüber Südkorea oder China gegenüber Taiwan. Sollte Russlands Vorgehen von Erfolg gekrönt sein, die also beispielsweise die Krim behalten können oder Ähnlichem, wird es Nachahmer finden. Und das regelbasierte System, das sich seit dem Zweiten Weltkrieg etabliert hat, vollends zerbrechen.
Die Lieferung westlicher Kampfflugzeuge war lange Zeit ein No-Go. Alles andere an Waffen ja, aber keine Kampfjets. Sehen Sie die Gefahr, dass das den Krieg eskaliert?
Das ist ja nur ein No-Go in Deutschland gewesen. Unnötige roten Linien, die gezogen wurden, wie seinerzeit auch durch den Bundeskanzler bei Schützenpanzern und Kampfpanzern, als er im Juni letzten Jahres vor dem Auswärtigen Ausschuss sagte, das sei eine furchtbare Eskalation. Die Eskalation ist ja von Russland ausgegangen, obwohl Deutschland sich sehr zurückhaltend bei Kampfpanzern oder jetzt auch bei Kampfflugzeugen verhält, hat Russland den Krieg furchtbar ausgeweitet. Allein zwischen Juli und November, also der Phase der deutschen Zurückhaltung, über 35.000 zivile Ziele in der Ukraine zerstört, zehntausende Kinder entführt, Massenzerstörung von ziviler Infrastruktur und nur wenige militärische Ziele. Das heißt also, auch dort, wo wir Signale einer möglichen Zurückhaltung gaben, hat Russland das als Schwäche genutzt und den Krieg ausgeweitet.
Und auf russischer Seite gab es ja bislang keine Indizien dafür, dass man im Kreml auch nur ansatzweise daran denkt, diesen Angriffskrieg zu beenden. Stehen uns noch Jahre im Stellungskrieg bevor?
Ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten hier Bewegung erleben werden. Putin steht ungeheuer unter Druck. Die Sanktionen wirken massiv. In den ländlichen Räumen werden die normalen Versorgungsgüter knapp. Russland muss weltweit Waschmaschinen einkaufen, um daraus Chips zu gewinnen für seine Militärgeräte und für seine Drohnen. Wenn wir die Ukraine nicht weiter unterstützen würden, dann würde sie zerfallen, der Krieg ausgeweitet werden und Putin Erfolg haben. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Putins Schicksal ist sehr eng mit der Krim verknüpft. Sollten die russischen Soldaten auf der Krim aufgeben müssen, weil sie keine Versorgung an Munition oder Betriebsstoff mehr erhalten, ist auch Putins Schicksal besiegelt. Wir sollten mutig sein und uns nicht verzagt selbst beschränken, sondern das, was völkerrechtlich zulässig ist und was wir selbst auch für unsere eigene Verteidigung leisten würden, das sollten wir der Ukraine zugestehen.
In Hiroshima wurde betont, dass die G7 eine wertebasierte Gemeinschaft demokratischer Staaten sind. Das hat die dazu geladenen Schwellenländer nur mäßig beeindruckt, um es mal positiv auszudrücken. Auf Geschäfte mit Russland und mit China will man nicht verzichten. Wurden da den G7 an diesem Wochenende ganz klar die Grenzen aufgezeigt?
Auf jeden Fall, aber es war auch ein gutes Zeichen, dass begonnen von Bundeskanzler Scholz im letzten Jahr in Elmau, jetzt Japan begonnen hat, stärker den Staaten wie Indonesien oder Indien zuzuhören, auch Brasilien, Staaten, die sich nicht unbedingt Russland anlehnen wollen, aber auch nicht den Amerikanern, aber ein hohes Interesse daran haben, mit den wirtschaftsstärksten und auch fortschrittlichsten Staaten der Welt zusammenzuarbeiten. Das sind nun mal die G7, die aber nur 10% der Weltbevölkerung repräsentieren, aber immer noch knapp die Hälfte der Weltwirtschaftsleistung. Also, wir sind gut beraten, tatsächlich diesen Staaten zuzuhören, aber auch ihren Bedürfnissen nachzukommen. Indien beispielsweise wollte vor 12 Jahren deutsche und europäische Rüstungsgüter, weil sie keine amerikanischen wollten, und die russischen nicht. Aber da wir das damals verweigert haben, haben sie russische Mittel gekauft und sehen sich jetzt da auch in einer gewissen Abhängigkeit. Also im Grunde genommen sollten wir nicht nur mit Blick auf die Rüstung, sondern auf wissenschaftliche Zusammenarbeit, Klimawandelbekämpfung, Entwicklungszusammenarbeit viel stärker auf Länder hören, die aufgeschlossen für uns sind.